Hallo, ich bin Guido. Ich möchte mir einmal kurz vorstellen. Also ich arbeite seit einigen Jahren im Hardware-Support bei einer etwas größeren Firma, komme deswegen ziemlich viel mit Rechnern in Kontakt, hauptsächlich mit Administratoren, die halt Probleme mit ihrem Rechner haben, Fehlerfälle, Ausfälle, Abstürze und versuchen das dann gemeinsam mit uns wieder in Ordnung zu bringen. Der Gedanke zu diesem Vortrag ist im letzten Jahr, gekommen aus folgendem Grund: Jeder Rechner ist ein wenig anders und welche Informationen benötige ich eigentlich, um im Fehlerfall das System wieder in Ordnung zu bringen? Also durch die vielen verschiedenen Systeme bekommt man relativ einen guten Einblick in die Hardware. Was ist auf den Rechnern installiert? Wie sind die konfiguriert? Welche Anforderungen besteht für die Systeme? Und einige Sachen fallen halt bei der täglichen Arbeit auf, die einem das Leben etwas leichter machen würden. Also zum einen ist es eine fehlende Dokumentation bei vielen, gerade bei kleineren Firmen. Es kann sein, dass Mitarbeiter, die die Systeme installiert und aufgesetzt haben, einfach nicht mehr da sind und man aus diesem Grund nicht mehr an die Informationen herankommt. Man hat niemanden zum Fragen. Der Fehler ist jetzt aber da. Was will ich machen? Und das möchte jetzt ein bisschen aufzeigen, was kann man im Vorfeld tun, wenn man ein System aufsetzt. Also bei der Installation schon darauf zu achten, was sollte ich vielleicht dokumentieren, beziehungsweise wie kann ich mein System einrichten, gerade bei Servern, um später einmal mir die Arbeit zu erleichtern oder an benötigte Informationen heranzukommen. Und was sind vielleicht Dokumente, die ich mir im Vorfeld anschauen sollte, um später dann die nötigen Informationen zu haben. Einmal geht es darum, sich die Hardware genauer anzuschauen. Was kann ich überwachen? Das wird einmal mein Rechner selbst sein, Lüfter, Drehzahlen, Temperaturen, Spannungen und Software. Das sind dann die variablen Zustände, Logdateien. Da wurde heute schon in einigen Vorträgen genügend drüber gesprochen, wie ich Monitoring auf meinen Plattformen durchführe, was ich mir dort anschauen kann, wie das Ganze funktioniert. Da sei jetzt mal Nagios angesprochen oder Kakti, also halt einfach Software, um große Netzwerke zu überwachen. So, wie kann ich das Ganze machen? In der Software gibt es da, glaube ich, kaum ein Problem. Ich habe Zugriff auf mein System. Nur wie läuft das Ganze auf der Hardware ab? Irgendwo wird da was gemessen, analoge Signale müssen umgewandelt werden, werden dann später einmal digital ausgewertet. Spannungen, Lüfterdrehzahlen, Temperaturen, funktioniert mein Netzteil noch, irgendwelche Schnittstellen. Wenn ich mir davor ein bisschen Gedanken drüber mache, wie ich an die Informationen auf Seiten der Hardware rankomme, habe ich später im Fehlerfall schlicht und einfach weniger Stress. Ich weiß, was mit meinem System los ist. Ich möchte mal einen kurzen Einblick darin geben, was es dort gibt. Darüber wird man vielleicht schon mal gestolpert sein, ein I2C-Bus oder I2C auch genannt. Das ist einfach ein Zweidrahtbus, der heute auf vielen Mainboards vorhanden ist. Es gibt dort Sensoren, die auf dem Bus drauf sitzen, für Spannungswandler, Drehzahlen. Lüfter kann ich eigentlich beliebig erweitern. Zu diesen Infos sei immer gesagt, ich würde dort auf jeden Fall empfehlen, sich immer ein bisschen in das Thema einzulesen, dazu gebe ich dann immer Links dazu. Also beim I2C-Bus, der ist ziemlich einfach aufgebaut und relativ alt, wurde, glaube ich, mal von Philips entwickelt für die Kommunikation zwischen Chips, ist in Fernsehern vertreten, Mobiltelefonen, auf Server-Mainboards und relativ günstig. Viele Sensoren haben schon eine I2C-Schnittstelle integriert und können so relativ einfach mit angeschlossen werden. Ich hab auf diesem Bus einen Master, der sendet an eine bestimmte Adresse ein Signal und einer dieser kleinen Schaltkreise, die da drauf sind, reagieren dann einfach und geben Wert zurück. Hat Adressen. Und so kann ich dann einzelne Sensoren ansprechen. Auf jeden Fall sollte man sich vielleicht mal die beiden Wikipedia-Artikel dazu anschauen und auch die Spezifikation. Ist auf jeden Fall interessant. Wen das Ganze dann noch ein bisschen weiter interessiert, würde ich persönlich, also von mir aus, ein Projekt empfehlen, Lochraster. Dort gibt es einen Platinenbausatz, der kostet, glaube ich, so um die 60 Euro. Ist nicht von mir. Es interessiert mich halt nur privat. Hintergrund ist, das ist ein Atmel-Chip, wo sowas schon verbaut ist. Da ist eine USB-Schnittstelle dran, Netzwerk und Baupläne bekommt man dafür auch relativ günstig, sodass man sich einmal anschauen kann, wie wird sowas überhaupt aufgebaut, so ein Bussystem, wie kann ich da einen Sensor anschließen, wie kann ich die Daten dann in einem Mikrocontroller auswerten und wie bekomme ich die dann auch weggeschrieben, zum Beispiel auf eine Netzwerkschnittstelle. Fürs Verständnis macht sich das auf jeden Fall ganz gut. Hintergrund werden wir nachher auch noch sehen. Das nächste, was viele vielleicht aus dem Rechner schon kennen, ist der SM-Bus. Der ist ähnlich dem I2C-Bus. Das nennt sich einfach nur System-Management-Bus. Da kann ein bisschen mehr. PCI-Karten können daran verbunden werden. Geräte können Herstellerinformationen zurückgeben, Fehlermeldungen. Und auch angeschlossene Geräte können über sich selber Auskunft geben. Das ist vielleicht ganz interessant, weil... Bitte? Ach so, stimmt. Kommt in der nächsten Spezifikation. Das wäre dann schon ein Schritt weiter tatsächlich. Die PCI-Karten, die da drauf gesteckt werden, das können zum Beispiel sein Netzwerkkarten und RAID-Controller. Die Information ist erstmal soweit wichtig. Man sieht dort, dass es eine Information zurückgibt. Auf dem Bus sitzt eine zusätzliche Karte und die kann einen Status zurückmelden oder eine Fehlermeldung. Vielleicht auch noch ihren eigenen Namen. Aber das war es dann tatsächlich schon. Zu diesem System Management Bus kann man sich auf jeden Fall auch noch einmal die Spezifikation anschauen. Bietet halt einen sehr guten Einstieg Wikipedia, vor allen Dingen, wenn man die Links dahinter verfolgt, wo man dann zu den Herstellerseiten und zu den Dokumentationen kommt, wo dann tatsächlich der Aufbau von diesen Bussystemen erklärt ist. Das war schon eine Seite zu weit. Nee, doch, richtig. Das nächste wäre dann das System Management BIOS. Das ist eine Erweiterung vom BIOS. Desktop Management Interface ist eine Teilmenge davon. Und da ist dieser Bus auch mit angeschlossen. Dieses SM-BIOS kann man sich vorstellen, einfach wie eine Tabelle. Ähnlich der ACPI-Tabelle, die ich im System auslesen kann. Da finde ich aber einige wichtige Informationen drin, die ich im laufenden Betriebssystem komme, wie zum Beispiel, die BIOS-Revision, was sind für Geräte angeschlossen an diesem Bus und Asset-Informationen. Das kann zum Beispiel sein eingesteckter Speicher. Ich sehe, wenn ich mir diese Tabelle anschaue, wie viel Speicher habe ich im System, was sind das für Schaltkreise, welche Spezifikationen haben die, teilweise vom Hersteller sogar die Gerätenummern, Seriennummern, sodass ich relativ leicht herausfinden kann, was steckt da überhaupt drin. Das ist für eine Dokumentation ziemlich gut, wenn man es vorher noch nicht gemacht hat. Werden wir nachher gleich sehen, wie man das im laufenden Betriebssystem auslesen kann. Unter Linux geht es relativ einfach, ist ein Befehl. Die Tabelle kann man dann später auswerten und nach den entsprechenden Informationen dann absuchen, wo zum Beispiel die DIMMs drin stecken, in welchem Slot, wie groß die sind, welche Spezifikationen, sodass man das auch sehr gut remote machen kann. Wenn man sich das auch noch einmal anschauen möchte, Desktop Management Interface, und dann gibt es eine Desktop Management Task Force, das ist eine Organisation, die solche entsprechenden Standards verabschiedet. Da gibt es dann auch nochmal die ganzen Spezifikationen zum Nachlesen. Das hört sich auf den ersten Blick immer ziemlich viel an, ist es aber gar nicht. Auf jeden Fall hilft zum Verständnis weiter, wenn man sich diese Dokumente einmal durchblättert, mit den Befehlen etwas arbeitet. Man lernt sein System auf jeden Fall kennen. So, wie kann ich jetzt mein System überwachen? Das geht einmal innerhalb des Betriebssystems und einmal außerhalb. Das innerhalb schauen wir uns als erstes einmal an. Ich habe irgendwo meine Treiber, Agenten, Dämonen, die meinen Systemstatus auswerten können. Das Ganze kann versendet werden per SNMP, per E-Mail. Kann in eine Logdatei geschrieben werden. Da macht sich das manchmal ganz günstig, wenn man tatsächlich Remote-Logging verwendet, sodass ich im Fehlerfall an Informationen herankomme. Wenn mir das System abgestürzt ist, die Logdateien liegen auf dem Rechner selber, wird mir das wenig nützen, insbesondere wenn es die Platten betrifft. Schauen wir uns einmal ein paar Werkzeuge an, die innerhalb des Betriebssystems laufen können. Das wäre zum Beispiel der Motherboard-Monitor. Hier ist mal kurz nur eine Ausgabe zu sehen. SMBus gibt es diese Chips von verschiedenen Herstellern, auf die man dann drauf zugreifen kann. Der hat schon einige damit drin. Ich kann die Temperaturen und Lüfter auslesen, Spannungszustände. Würde mir solche Sachen dann in eine Logdatei schreiben, entsprechend aufbereiten, per SNMP versenden, sodass ich das auf dem anderen Rechner mir grafisch darstellen kann, abspeichern, wie auch immer, hat halt die Nachteile, es läuft innerhalb des Betriebssystems, ich muss den Zugriff aufs Betriebssystem haben und ich benötige auch die Treiber für diesen Bus. Es muss entsprechend installiert, konfiguriert werden. So wie man das gesehen hat, der Bus hat entsprechende Adressen. Es gibt verschiedene Hersteller mit verschiedenen Chips. Die müssen dann von den Treibern unterstützt werden, entsprechend dokumentiert sein. Und das kann manchmal schwierig werden. Das nächste wäre dann LM-Sensor und I2C-Tools. Das LM-Sensor ist in den meisten großen Distributionen inzwischen mit drin. Ich denke mal, wenn man Red Hat oder SUSE Linux Enterprise Server installiert, dann laufen diese Pakete schon konfiguriert. Bei SUSE heißt der, denke ich, nur Sensors. Die sind dann auch entsprechend für die für die Serverplattformen oder Desktop-Plattformen von Herstellern zertifiziert worden, sodass das Ganze auch funktioniert. Das Projekt hat sich vor kurzem aufgespaltet in LM-Sensors und I2C-Tools. Hintergrund ist ganz einfach. Es gibt verschiedene Hersteller von diesen Chips. Manchmal heißen die PC-Heals oder Hardware-Monitoring-Chip. Nicht jeder dieser Chip hat einen I2C-Bus. Oder halt umgedreht, nicht jedes Gerät, das an diesem Bus hängt, ist unbedingt dann auch ein Hardware-Monitoring-Chip. Und damit es da nicht zu Verwirrung oder Komplikationen kommt, hat man es halt aufgespaltet. Das, was ich vorhin angesprochen hatte, ist DMI-Decode. Gibt erstmal nicht viel zu sehen. Die Tabelle würde unten noch etwas weitergehen, wo ich dann die entsprechenden Ausgaben von den Speicherbausteinen zum Beispiel habe. Das nächste, was ich ganz gut von Anfang an macht, wäre LSPCI. Da gibt es einige Tools, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden. Wenn ich mein System nicht kenne, ich weiß nicht, was drin steckt, ich weiß nicht, wie es installiert wurde, welche Treiber ich dafür verwendet, sind solche Ausgaben manchmal ganz günstig. Ich kann hier zum Beispiel erkennen, was für ein Controller drin steckt, also SCSI-Controller, und was für einen Treiber ich vermutlich benötigen würde. Das ist im Fehlerfall, wenn mein Rechner schlicht und einfach nicht mehr hochfährt, weil die Platten nicht mehr da sind, doch schon eine ganz gute Information, weil ich auf der Basis dann weiterarbeiten kann. Ich kann recherchieren, wenn ich es nirgendwo dokumentiert habe, ist das nicht so schön. Über eins bin ich dann noch gestolpert, das nennt sich DDC-Control. Hintergrund an der Stelle ist, dieser DDC-Bus, um die Monitore anzusprechen, zu steuern und auszulesen, oder das OSD-Interface basiert auch auf I2C. Und den kann ich mir anschauen. Warum ist das manchmal so wichtig? Wenn wir uns den Bus, das Bild nochmal in die Erinnerung rufen, da ist ein serieller Bus, alles muss terminiert sein, da sind Abschlusswiderstände drauf. Also einer sendet ein Signal, jemand anders muss darauf antworten. Und wenn das nicht funktioniert, kann ich da ziemlich komische Fehlerbilder bekommen, wie zum Beispiel, dass mein Rechner nicht hochfährt, wenn ein Monitor angesteckt ist oder ein ganz bestimmter Monitor. Das geht dann sogar so weit, dass das System, oder besser gesagt der X-Server, abstürzt. Man weiß nicht warum, wieso, gestern ging noch alles. Und wenn man sich die Logdateien einmal anschaut, die der X-Server dann geschrieben hat, findet man im Error-Log dann tatsächlich diese DDC-Fehlermeldung. Monitor ausgetauscht und alles war wieder gut. Ein paar andere Informationen dann, LS-HALL, LS-USB, LS-SCSI, HW-Info, um nur ein paar zu nennen, womit man an Hardware-Informationen dann innerhalb des laufenden Betriebssystems herankommt. Ein paar sind vielleicht auch in den Varlog-Messages enthalten oder in den D-Messages. SysReport ist ein Tool, das viele dieser Informationen alle zusammenpackt, in eine ZIP-Datei steckt, sodass man die versenden kann. Oder man hat das System aufgesetzt, will sich das als Dokumentation erstmal beiseite legen. Da ist eigentlich das meiste drin, was man benötigt. LSUSB ist an der Stelle vielleicht noch ganz interessant. Geräte, die am USB-Bus stecken, können genauso Fehler verursachen. Das können manchmal ganz banale Sachen sein, wie ein PS2 zu USB-Adapter, die auch wieder Situationen verursachen, wo das System nicht startet, abstürzt, irgendetwas nicht funktioniert oder einfach vor sich hinläuft, einfriert. Kann man in den Logs sehen, entweder per LS-USB, manchmal in den Varlog-Messages. Das geht dann tatsächlich so weit, in einem Fall, dass sich dort dieser PS2 zu USB-Adapter korrekt mit einem Kurzschluss gemeldet hat in den Varlog-Messages und das System fordern halt einfach ein, fuhr nicht mehr hoch, rausgezogen, ging wieder. Dann würden wir schon zum nächsten Punkt kommen, wenn man sich die Hardware soweit angeschaut hat. Treiber, Kartengeräte, die angeschlossen sind. Würde dann das nächste kommen, die Festplatten. Das werden wir nur kurz anreißen, weil das Thema relativ schnell so komplex wird, dass man da eigentlich einen eigenen Vortrag draus machen sollte. Smart CDL wäre vielleicht nur ganz interessant, wird inzwischen bei den großen Distributionen auch mit ausgeliefert. Wenn man Red Hat 5 installiert, ist Smart CDL meistens schon gleich mit dabei. Smart D wird als Daemon laufen. Ich kann dort, so wie man sieht, kurz mir einen Errorlog von Festplatten auslesen oder hier die kompletten Smart Messages, wo ich dann zumindest eine Idee davon bekomme, wie geht's den Festplatten. Beachten sollte man an der Stelle, es funktioniert nicht unbedingt hinter jedem RAID-Controller. Es gibt mehrere Arten. Es gibt einmal eine Art Hostbus-Adapter, auch für SCSI, SATA oder SAS-Geräte, die Platten mehr oder weniger nur zum logischen Gerät zusammenfassen. Die könnte ich tatsächlich dahinter ansprechen. Also da nehme ich dann nicht den Namen von der Platte, DEV, SDA, SDB, sondern das SCSI-Device, SG0, 1, 2, 3, je nachdem wie das dann heißt, werden wir gleich nochmal sehen. Bei RAID-Controllern geht das nicht unbedingt, weil die Kommandos einfach ausfiltern, beziehungsweise die haben dann eigene Management-Software. Also es gibt Hersteller, wo diese Tools laufen, das steht dann aber bei denen auch in der Dokumentation drin, dass Smart CDL für einen entsprechenden RAID-Controller vorgesehen ist. Macht an den meisten Stellen nichts, weil die RAID-Controller eigene Logging-Tools verwenden, beziehungsweise ein eigenes Kommandozeilentool haben, mit dem man die Möglichkeit hat, die Platten zu testen. Deswegen wäre das hier an dieser Stelle nicht ganz so wichtig. Smart CDL funktioniert unter Umständen auch bei Bandlaufwerken. Da nennt sich das dann nur Tape Alert. Ich kann dort, sofern ich in diesem Fall hier ein DAT-72-Laufwerk habe, was direkt an der SCSI-Karte angeschlossen ist, kurz einmal auslesen, hatte ich Schreiblesefehler. Gab es da irgendwelche Probleme? Zumindest sehe ich an der Stelle, ob die Kommunikation zu dem Gerät überhaupt funktioniert hat. Ist vielleicht ganz interessant, wenn man Probleme mit seinen Bandlaufwerken hat. Was wäre das nächste? HD-PALM. Da kommen wir gleich drauf zu. Steht unten einmal. Hier ist einmal kurz das Beispiel mit den Platten angesprochen, wo ich einfach zwei Platten logisch zusammengefasst habe zu einer virtuellen Disk. Das wird unter PROC. SCSI, kann ich mir das einmal anschauen. Da sehe ich den Adapter, die beiden Platten. Die werden einfach nur zusammengemappt und die kann ich dann dahinter einfach ansprechen. HD-PALM läuft dann halt auf dieses logische Gerät. Ist für einen ersten Test oder für eine erste Information vielleicht mal ganz interessant, aber nicht als Performance-Test zu verstehen. Dann gibt es noch SCSI-Generic-Tools, mit denen ich dann die Möglichkeit hätte, die Platten anzusprechen. Hier sieht man dann auch, was dieses Mapping bedeutet, wo die Platten dranhängen, mein Bandlaufwerk und mein USB-Stick. Und da könnte man dann auch einen Test fahren. Wen das interessiert, es gibt auf die SG3-Utils, SCSI-RAS-Tools, wo ich sehr gute Dokumentation dazu finde, weiterführende Informationen und vielleicht auch zum Smart Messaging einfach mal zwei Wikipedia-Artikel. Und wenn mich die Standards dann auch noch interessieren für das SCSI, SATA, SAS, die entsprechenden beiden Organisationen, wo man dann die Spezifikationen zu SCSI-Kommandos findet, Fehlermeldungen und so weiter. Dann das Ganze ein bisschen viel wird, werden wir an dieser Stelle erstmal weitermachen. So, wie komme ich noch an die Daten ran? Das geht auch außerhalb des Betriebssystems. Wenn wir nochmal zurückdenken, wir haben Sensoren, wir haben Bus. Da braucht ja eigentlich nur noch einen Chip vorne dran, der die entsprechenden Sensoren ausliest und eine Konsole, auf der ich mich dann einloggen kann. Das nennt sich zum Beispiel Baseboard Management Controller. Es gibt Hersteller, die nennen das anders. Das ist einfach nur die Schnittstelle zwischen meiner späteren Systemmanagement-Software und der Hardware. Der Controller stellt jetzt sozusagen den Kopf von einer ganzen gesamten Spezifikation dar. Das wird IPMI genannt. Ist eine offene Plattform und von ziemlich vielen Herstellern integriert. Findet man dann auch noch zwei Artikel zu, die dann einfach weiterführen. Kommen wir dann einmal zu dieser Plattform selber. Da möchte ich eigentlich nur auf die Spezifikationen selber verweisen, weil auch das wieder eine Sache ist, in die man sich tatsächlich länger einlesen müsste. Ich möchte eigentlich nur das Beispiel nennen. Die Spezifikation ist von Intel. Man bekommt für die Version 2 ein 600 Seiten PDF. Hier zu sehen, wo der komplette Aufbau einmal erklärt ist, mit Blockschaltbildern. Wo sitzt mein Bus? Wo sind die Sensoren? Was ist daran angeschlossen? Wo ist mein Controller? Braucht man ein bisschen Zeit zu, aber lohnt sich auf jeden Fall, sich das einmal anzuschauen. Über dieses IPMI-Interface bekomme ich dann nur Geräte, die daran angeschlossen sind. Wenn wir jetzt nochmal zurückdenken, die SCSI-Controller oder Einsteckkarten, die können dann halt nur rudimentären Status melden. Netzwerkkarten melden eigentlich gar nichts zurück, außer ein paar Informationen. Die Asset-Informationen, wie zum Beispiel Speicherbausteine, Steckplätze, kann ich darüber nicht auslesen. Das hat es gibt keinen Webserver dafür, kein virtuelles Medium. Ich kann den gesamten Bus oder diesen Baseboard Management Controller aber erweitern. Der ist multimasterfähig, wenn ich dort einen Controller habe, der zu einer bestimmten Zeit den Master, den Chef auf diesem Bus abbildet, kann ich den durch eine zusätzliche Einsteckkarte erweitern. Das Protokoll ist auch offengelegt. Ich muss es nur entsprechend konfigurieren. In den meisten Servern wird es, denke ich, heute schon eingesetzt. Wird im BIOS eingeschaltet. Dort gibt es ein IPMI over LAN Interface. Das schaltet mir dann einfach die Schnittstelle frei, so dass ich über meine Netzwerkverbindung, die sowieso schon zum Server besteht, ich dann die Verbindung zu diesem Controller herstellen kann und damit dann auch später den Zugriff auf den Bus bekommen. Aus Sicherheitsgründen wird das gelegentlich abgeschaltet. Wenn man sich die Pakete selber einmal anschaut in der Dokumentation, ist das eigentlich nicht unbedingt notwendig, da man die auch ausfiltern kann. Wen das Ganze interessiert, kann sich in diesem Dokument, es geht dann hier auf Seite 150 einmal weiter, dieses IPMI-LAN-Interface einmal anschauen, das Blockschaltbild, wie das aufgebaut ist, auch das RMCP-Protokoll, auf dem das Ganze basiert. Da sieht man dann auch einmal die Pakete, wie die aufgebaut sind, welche Möglichkeiten ich habe, das zu verschlüsseln. Lohnt sich auf jeden Fall, das einmal durchzublättern, weil man dort halt entsprechende Informationen bekommt. kann ich darauf zugreifen, wie ist das Paket aufgebaut, auf welchem Port läuft das, kann ich das über NAT routen, wie läuft das mit der Verschlüsselung und der Sicherheit. Wenn man dort einige Sachen beachtet, gibt es da eigentlich kein Problem, das nicht einzusetzen, das auf jeden Fall das Leben etwas einfacher macht. Um auf dieses, auf diese IPMI-Plattform zuzugreifen, gibt es ein IPMI-Tool. Das ist auch Open Source, in den meisten Distributionen schon mit drin, wird nicht unbedingt immer gleich mit installiert. Hier sehe ich zum Beispiel, wie ich über dieses Tool Interface LAN, dann gehe ich auf den Host, habe einen Username und ein Passwort und lese mir die Sensoren aus. Das war eigentlich schon alles. Habe ich die Temperaturen, Umgebungstemperaturen. Ich kann meine Spannung auslesen, ich habe meine Lüfterdrehzahlen und das alles, ohne dass auf dem System in dem Sinne irgendetwas installiert ist. Das ist komplett in der Hardware abgebildet. Der Vorteil besteht schlicht und einfach darin, nicht für jedes Betriebssystem habe ich dann Treiber für diese Sensoren. Ich möchte die nicht unbedingt immer mit installieren. Das kann eine Firewall-Appliance sein, es kann eine Router-Distribution sein, es kann ein Root-Server sein, den ich irgendwo vermiete in einem Rechenzentrum, wo halt Kunden selber etwas aufsetzen. Dann komme ich schlicht und einfach an diese Informationen nicht ran, da ich dort im Betriebssystem immer etwas laufen haben müsste. Das muss ich hier nicht tun. Ich habe die Möglichkeit, über diese Schnittstelle entweder remote auf diesen Chip zuzugreifen oder halt auch lokal. Ich kann auch das lokale Interface dort angeben, dann läuft sozusagen von intern. Geht noch ein bisschen weiter, kommt eine ganze Liste von allen Sensoren, die auf dem Board stecken. Netzteile, CPU, Memory, das war's schon. Was hier auffällt, ist, dass dort immer nichts steht. Ursache dafür ist, dass hier nur ein Status in dem Sinne gemeldet wird. Der gesamte Bus, so wie wir das gesehen haben an den Sensoren, der meldet nicht, ob da irgendwas kaputt ist. Der gibt einfach nur einen Status zurück, was auch immer das heißt. Bei Lüftern ist es relativ einfach. Der dreht sich oder dreht sich nicht. Oder er dreht sich halt langsamer. Weil wenn man sich diese Dokumente anschaut oder sich ein bisschen mit der Mikrocontroller-Programmierung, wie am Anfang angesprochen, auseinandersetzt, sieht man, dass das Ganze doch ziemlich komplex ist. Da ist halt eine Software drin, es laufen Protokolle. Das Ganze lässt sich auch mal aktualisieren durch Firmware-Updates auf diesen Chips. Wenn wir nachher auch gleich sehen. Noch eine interessante Funktion von diesem Tool ist, ich habe Zugriff auf mein Gehäuse. Ich kann mir zum Beispiel den Status von meinem Rechnergehäuse selber anschauen und was die Sache noch einfacher macht, ich kann gewisse BIOS-Einstellungen verändern. Dazu gehört auf jeden Fall die Bootreihenfolge. Man kann sich jetzt einmal vorstellen, Rechner ist abgestürzt, ist schlicht und einfach nicht mehr zu erreichen. Ich habe diese Schnittstelle aber vor einmal eingerichtet. Habe ich jetzt ganz einfach die Chance, die Bootreihenfolge zu ändern, den Rechner neu zu starten und zum Beispiel über PXE-Boot eine Rettungsshell aufzurufen oder von einer eingelegten CD zu starten, auf der sich halt ein Rettungsmedium befindet. Da ist es natürlich auch gut vorher zu wissen, was habe ich für Hardware an meinem System, gerade bei Festplattencontrollern. Wenn das System abgestürzt ist, ich will irgendwie noch an die Daten ran, kann ich so das System remote, ohne vor Ort zu sein, neu starten. Das setzt natürlich voraus, dass ich mich entsprechend vorbereitet habe. Der Rechner wurde vorbereitet, dass ich mit diesem Tool darauf zugreifen kann, dass ich eine Boot-CD habe, die entsprechend präpariert ist. Man kann ja auch aus laufenden Systemen bootfähige Medien erzeugen. Sollte relativ einfach gehen. Beziehungsweise ich habe irgendwo eine Rescue-Shell, im Netzwerk, die ich dann auf das System bringen kann. Verbinde mich dann da drauf, habe die Treiber gleich da für Netzwerk, Platten und so weiter und kann dann meine Daten zum Beispiel übers Netzwerk retten. Die neueren Versionen haben dann auch eine interaktive Shell. Und was vielleicht noch interessanter ist, Serial over LAN.
Meine Frage, ist es ein Tool, dafür muss unser Rechner noch laufen?
Nein, der muss nicht laufen. Der kann ausgeschaltet sein. Es reicht tatsächlich, wenn das, wenn die Hauptplatine Spannung hat.
Wir reden hier wirklich von Servern, also nicht von den Consumer Mainboards.
Doch, kommen wir auch gleich zu.
Man kann überhaupt nur ein Programm starten, wenn das Betriebssystem wenigstens da ist. Oder haben Sie das IBM-i-Tool bei Ihnen auf Ihrem Rechner?
Das läuft dann remote, richtig. Ich brauche ja irgendwo eine Remote-Konsole. Ja. Also wenn ich nicht vor Ort bin, habe ich irgendwie eine Verbindung zu diesem System hin. Das kann übers Netzwerk sein.
Ja, und da ist dann irgendwo die Anbindung an das Netzwerk dann, also hat er mit sich realisiert, vertraut er dann.
Ja.
Okay.
Also das muss ich schon immer irgendwie haben. Entweder bin ich tatsächlich vor Ort an der Hardware oder ich habe dort eine Netzwerkverbindung dahin. Beim Monitoring selber, sei es jetzt per SNMP oder im selbstgeschriebenen Sachen, brauche ich auch immer irgendwie eine Verbindung. Ich habe einen Server im Netzwerk laufen, zum Beispiel Nagios, Kakti, Moonin, was auch immer, dort meine Server oder auch meine Desktop-Systeme überwacht. Irgendwie müssen die Daten ja dahin kommen. Entweder frage ich sie direkt ab, das geht nämlich über dieses Tool, das heißt, ich bin dann derjenige, der die Verbindung zu meinem Rechner initiiert, oder ich habe ein Skript auf dem Rechner laufen, das dann Daten verschickt oder selber eine Verbindung aufbaut und es irgendwo zu einem Logging-Server schreibt. Auch das ist mit diesem Tool auf jeden Fall möglich. Also es gibt Plugins für Kakti, Moonin, Nagios, die dann in der Lage sind, über dieses IPMI-Tool einfach die Rechner abzufragen. Und der nächste Vorteil ist halt die Unabhängigkeit von der Hardware-Plattform. Also es ist bei sehr vielen Herstellern implementiert, im BIOS vorhanden und ich muss es eigentlich nur einrichten und konfigurieren. Gut, hatten wir gerade angesprochen. Auf dem OpenIPMI-Projekt findet man, wenn man sich das nochmal anschauen möchte, noch ein zweites PDF. Das hat nur 200 Seiten. Ist aber ganz interessant, weil dort einige Stati, die auch von diesem Tool gemeldet werden, relativ leicht erklärt werden. Zum Beispiel habe ich dort hier Critical Interrupt. Ist vielleicht gut zu wissen, wenn wir uns erinnern, es steckt eine Karte im Rechner, die ist an diesen Bus angebunden, kann einen Fehler melden. Ein Szenario zum Beispiel, ich habe mehrere Netzwerkkarten im Rechner, es ist eine Firewall-Appliance, es ist ein Monitoring-Server fürs Netzwerk. Er stürzt ab, ich komme nicht mal ran, weiß nicht warum, in den System-Logs finde ich nichts und könnte mir jetzt über dieses IPMI-Tool das Log-File dieses Controllers anschauen. Jetzt an dem einen Beispiel stand dann halt drin Critical Interrupt, die entsprechende Netzwerkkarte, hat sich dann auch mit dem Herstellernamen gemeldet und jetzt kann man auf die Suche gehen, warum war so viel Last auf dem System, dass die Netzwerkkarte einen Critical Interrupt auslösen musste. Also in dem Fall ist da nicht unbedingt was kaputt, nur weil er mal abgestürzt ist oder ausging oder nicht zu erreichen war. Es muss irgendwo einen anderen Grund gehabt haben. Kann man dann beobachten. Und das ist auf jeden Fall eine gute Information, an die ich sonst nicht rangekommen wäre. Da ist dann der nächste Schritt dann wieder notwendig. Was ist es für eine Netzwerkkarte? Welchen Treiber habe ich geladen? Welche Kernelmodule? Welche Interrupts sind überhaupt im System vergeben? Wie viel Last war da drauf? Das bekomme ich dann über meine anderen Daten heraus, die meistens im System laufen. Was dann noch ganz interessant ist, ist Console Redirection, also Konsolenumleitung, Serial over LAN. Das ist dann einfach eine serielle Schnittstelle, die über diesen Controller weitergegeben wird. Ich habe an diesem Baseboard Management Controller eine serielle Schnittstelle mit angebunden, der das dann einfach mit diesem Tool auf meine Netzwerkkarte umleitet. Wie kann sowas aussehen? Ich muss im BIOS eigentlich nur den seriellen Port auf diese Schnittstelle umleiten. Server-Mainboards können das soweit. Bei den meisten ist es implementiert. Ich muss dem Bootloader nur sagen, dass er beim nächsten Starten das auch so machen soll. Ich muss dann später einmal in die Konsole, die Konsole auch nur noch auf dieses Interface geben und dann kann ich remote auf den Rechner zugreifen, selbst wenn kein SSH mehr läuft, weil es einfach umgeleitet wird über diesen Chip. Syntax weiß ich jetzt nicht, ob es ganz so richtig ist, gibt es aber jede Menge Dokumentationen, dann auch von Seiten der Hersteller, wo es einmal erklärt wird, wie das korrekt funktionieren kann. Aber prinzipiell sollte das da überhaupt kein Problem sein, außer ich habe einen Xen-Kernel. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Was ich halt empfehlen möchte, ist, sich vielleicht dieses IPMI und das die Spezifikation einmal anzuschauen. Implementationen gibt es eigentlich viele dafür. OpenIPMI oder FreeIPMI läuft eigentlich auf jeder Distribution, sei das jetzt Unix, Linux, Debian, BSD. Wie geht das Ganze weiter? Den Bus kann ich erweitern. Ich kann vor diesem Controller noch einen setzen, Remote Access Controller, manchmal heißen ja auch Remote Assistance Controller, der hat einfach eine höhere Intelligenz und eine eigene Netzwerkschnittstelle. Ich kann damit dann eigene Management-Netzwerke aufbauen. Ich habe einen Switch, da sind meine Rechner dran angeschlossen. In dem Moment, wo so eine Remote-Management-Karte da drin ist, habe ich halt eine zusätzliche Netzwerkverbindung, über die ich dann auf den Rechner zugreifen kann. Der hat auch oftmals eine Web-Oberfläche, virtuelle Medien kann ich mounten. Das heißt, ich kann aus dem Browser heraus auf meinem Notebook eine CD einlegen, mounte die auf den Rechner und fahre den dann sozusagen remote von dieser CD hoch. SSH ist auch möglich, ist vielleicht ganz interessant, wenn wir uns das vorhin auf diesem IPMI-Tool einmal angesehen haben. Verschlüsselung gibt es da zwar, VLAN-Tagging auch, aber das ist relativ einfach gehalten. So macht sich dann ein zusätzlicher Controller mit einer SSH-Verbindung vielleicht doch besser. Wie kann das Ganze aussehen? So sieht eigentlich so eine Web-Oberfläche aus. Da habe ich dann meine Protokolle. Links sehe ich einmal eine Konsole. Das wäre dann das, worauf ich mich dann aufs Betriebssystem verbinde. Nachteil dabei ist, dass ich meistens ein Plugin benötige. Hier haben wir das dann mal versucht zu installieren. Ist Java-basiert, braucht ein bisschen Zeit, ging nicht auf Anhieb und ich musste halt entsprechende Links anlegen, bevor es dann überhaupt funktioniert hat. Das ist auf jeden Fall herstellerabhängig, wie das Ganze funktioniert. Gibt ActiveX-Controls, manchmal läuft es im Firefox. Java-basiert sollte man sich, wenn man so ein System sich zulegt, vielleicht einmal anschauen, was es da für Lösungen gibt im Vorfeld. So, und danach habe ich dann schlicht und einfach nur noch ein Fenster. Hier ist halt dieses Java-Plugin, was man sieht, auf der dann mein Bildschirm von dem Debian umgeleitet wird. ist vielleicht nicht ganz das, was ich möchte, da das ziemlich viel Bandbreite benötigt. Und wenn ich jetzt Probleme mit meinem System habe, irgendetwas geht nicht, bringt mich das nicht unbedingt so viel weiter. Da kann ich dann die Konsole auch per SSH umleiten, wenn ich es wie vorher korrekt konfiguriert habe. Verbinde ich mich einfach auf diesen Remote Management Controller per SSH, habe dann dort eine Shell, setze dort einen Connect ab auf die virtuelle COM-Schnittstelle, in dem Fall ist es hier COM2, und dann habe ich auch wieder meine Verbindung auf den Rechner und kann dort mein System retten, managen. Und das geht dann auch, wenn der zum Beispiel komplett die Netzwerkverbindung verloren hat. Vorausgesetzt ist natürlich, ich habe mir im Vorfeld ein Managementnetz gebaut. Gibt sicherlich auch andere Lösungen, KVM über IP, aber ich ziehe die hier an der Stelle einfach vor. Wenn ich einen Xen-Kernel habe, dann funktioniert diese gesamte Konsolenumleitung nicht mehr. Da sind ein paar mehr Schritte nötig. Da habe ich beim Hersteller hier in den Niederlanden eine Anleitung für gefunden. Die ganzen Links kann ich nachher auch einmal nachreichen, sodass man das da einmal nachvollziehen kann. Da ist dann entsprechend das BIOS genauso zu konfigurieren, die Konsolenumleitung. Allerdings muss ich dann für den Kernel mehr einstellen, sodass der Xen-Kernel auch korrekt die Konsole an den Management-Chip oder dann an den Remote-Management-Controller weitergibt. Und da habe ich dann den Vorteil, ich bin dann gleich auf der DOM 0 und kann dort alle Systeme mit verwalten. Und auch entsprechend die Hardware auslesen. Ich muss nicht in der DOM 0 die gesamten Treiber für das Monitoring installieren. Jetzt kommen wir zu den Desktop-Systemen. Das IPMI, denke ich, ist von Intel entwickelt worden. Die sind jetzt einen Schritt weiter gegangen mit der Advanced Management Technologie. Und dort habe ich das Ganze dann auch auf Desktop-Boards. Die sind gar nicht mal so teuer. Denke ich, geht schon bei 100 Euro los, wofür man so ein Board erwerben kann. Da ist dann eine ähnliche Plattform verbaut. Wenn man dort aber einmal in die Spezifikationen schaut, wird man sehen, dass das erheblich mehr kann und auch aus einem ganz anderen Ansatz heraus entwickelt wurde. Das ist speziell für Desktop-Maschinen. Das Mainboard hat tatsächlich einen eigenen Webserver. Der bekommt einen IP-Port. War ein ziemlich hoher, kann ich jetzt nicht lesen, 16.000 irgendetwas, worauf ich mich verbinden kann. Hier sehe ich einmal das Log, das heißt dann auch meine Desktop-Maschine schreibt ein Log. Und hier habe ich halt den Vorteil, auf der linken Seite bei den Hardware-Informationen sehe ich einmal diese Asset-Informationen, die sind da schon mit enthalten, Prozessor, Memory, Festplatte. Das kann ich da alles mit auslesen. Funktioniert auch, wenn meine Desktop-Maschine ausgeschaltet ist. Ich habe Remote Control Power Policies, also ich kann auch den Rechner rauf und runter fahren, einschalten, ich kann ausschalten, verbieten und ich kann Netzwerkeinstellungen und so weiter verändern. Das ist also der nächste Schritt. Und auch die Plattform, denke ich, hat die Möglichkeit, ein virtuelles Medium zu haben. IDE Redirector, also da habe ich die Möglichkeit, die Festplatten oder mir eine Art Festplatte auf den Rechner zu mounten, beziehungsweise umgedreht. Das Toolkit selber dafür scheint ziemlich neu zu sein. Da habe ich noch nicht allzu viel für gefunden. Da seien jetzt einmal zwei genannt, AMT-Tool und AMT-Terminal. Im AMT-Tool ist noch nicht allzu viel drin. Das ist ein Perl-Skript, mit dem ich dann zum Beispiel die Möglichkeit habe, auf dem Desktop-Board die Netzwerkkonfiguration auszulesen bzw. Zu setzen. AMT-Terminal macht eigentlich dasselbe wie das IPMI-Tool mit dem Serial over LAN. Auch dieses Desktop-Board kann ich so konfigurieren, dass ich eine Konsolenumleitung habe. Und da greife ich dann mit diesem Terminal drauf zu. Wenn man das einmal nachlesen möchte, gibt es hier die Links, die entsprechenden dazu. Da sei auch der Entwickler auf das Entwicklerblog einmal verwiesen. Das Ganze läuft in dem .NET Framework, ist aber Open Source, kann man sich anschauen, komplett herunterladen, gesamtes Development Kit und hat noch erheblich mehr Möglichkeiten. Ich kann dort die Netzwerkschnittstellen konfigurieren, ich kann dort Asset-Informationen eintragen, auslesen. Wenn zum Beispiel in einem Firmennetz mehrere solcher Rechner verbaut sind, kann ich zentral ein Skript laufen lassen, das alle meine Desktop-Maschinen dann inventarisiert. Dort sind sogar Informationen für Software, also das heißt, welche Software ist darauf installiert. Und es wird, denke ich, auch mal so weit gehen, dass Firewall- oder Antivirenlösungen in der Lage sind, Maschinen direkt einzusperren. Da ich halt remote die Netzwerkkonfiguration ändern kann, wenn ein Rechner Probleme macht, setze ich ihn einfach in Quarantäne. Und das wird über diese Toolkits soweit auch möglich sein. Das IPMI ist offen. Das gibt es eigentlich bei allen.
Aber ich rede jetzt nicht Desktop-Maschinen, andere Server-Maschinen, die jetzt ohne IPMI ausgestattet. Also besteht die Wahrscheinlichkeit, dass diese Technologie von Intel irgendwann mal so weit ausgereicht wird, dass andere Plattformen übernehmen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht, ob diese Plattform offen ist. Also bei Intel ist sie offen, sie wird dort also offen zur Verfügung gestellt. So wie auch diese Bussysteme, das System Management BIOS. Wenn man sich dort die entsprechenden Organisationen einmal anschaut oder diese Desktop Management Task Force, wird dort überall darauf verwiesen, dass das halt offene Standards sind, wo teilweise 200-300 Hersteller sich dann daran beteiligen und das auch entsprechend implementieren, umsetzen, eigene Softwarelösungen dafür anbieten. Die gibt es leider nur für Windows oder meistens, obwohl es, wenn man sich das einmal jetzt an dieser Stelle anschaut, eigentlich gar nicht so schwer sein sollte, das dann auch auf Linux zu implementieren, was vielleicht für die Zukunft doch mal einen Vorteil darstellen kann. Also gerade bei dieser hier, bei dieser Technologie, das ist noch ziemlich neu, man findet halt noch nicht allzu viel dafür, aber das Framework kann man sich herunterladen, da gibt es komplette How-Tos. Die Schnittstelle ist OAP. Das Perl-Skript AMT-Tool macht dort eigentlich auch nichts anderes, als dann, glaube ich, über dieses Webinterface darauf soweit zuzugreifen. Da dann noch eine Menge mehr möglich ist, sollte sich das eigentlich auch anderweitig umsetzen lassen. Die Erweiterung von IPMI, ich weiß, dass AMD dort einmal versucht hat, die Plattform ja zu erweitern. Da habe ich aber nichts mehr zugefunden. Kam aus dem Jahre 2005 und ob sich das durchgesetzt hat, weiß ich nicht. Damit wären wir eigentlich schon am Ende. Kommen wir zu Fragen. Eine Linksammlung werde ich noch zur Verfügung stellen, auf jeden Fall. Ja. Also diese Baseboard Management Controller sind meistens auf den Mainboards schon drin. Die sind verbaut. Einfach vorhanden. In der Dokumentation findet man das eigentlich raus. Also einige Hersteller werben dann auch damit, welche Schnittstellen vorhanden sind. Und da steht dann IPMI oder BMC-Schnittstelle mit bei. Diese neue Intel-Plattform, das ist habe ich jetzt zu Hause. Das war um die 100 Euro, das Mainboard. Ich kann diesen Bus erweitern, richtig. Wenn ich nur das Mainboard habe, dann ist da der Sensor drauf, der Bus und meistens der Management-Controller. Dieser Management-Controller hat intern auf dem Mainboard eine Schnittstelle zum LAN, zum LAN und Motherboard. Das heißt, ich schalte im BIOS einfach nur IPMI over LAN frei. Also, genau, meine ganz normale Netzwerkschnittstelle und gehe auch über diese.
Und jetzt noch die Frage, wenn es nicht konfiguriert ist, sprich, wenn man meinetwegen so eine neue bekommen würde.
Die sind standardmäßig von den Herstellern abgeschaltet, aus Sicherheitsgründen, richtig.
Naja, ich meine auch wegen IP oder ähnliches, müsste man ja diesen Gerät dann aufzugeben und das im ausgeschalteten Zustand. Also sprich, wüsste ich das ja eigentlich. In dem Mikrocontroller sagt sie ja, ist ein Webserver etc., also könnte dort ja unter Umständen irgendein DHCP-Client oder was auch immer laufen. Aber seitdem müsste ich ja dann eigentlich erstmal auf irgendwas konfigurieren.
Das konfiguriere ich im BIOS, richtig. Und wenn ich es erweitern möchte, dann habe ich bei einigen Herstellern die Möglichkeit, einen zusätzlichen Controller, gibt es auch von Drittherstellern, einzubauen. Der nimmt dann die gesamte Kontrolle über den Bus und der hat dann eine eigene Netzwerkschnittstelle. Wenn man sich an dieses Mikrocontroller-Projekt am Anfang nochmal zurückerinnert, wenn man sich das mal wirklich anschauen möchte, man bekommt eigentlich sowas auch selber hin. Für diese Bausätze, die haben diese I2C-Schnittstelle, serielle Schnittstelle, RS-485, glaube ich, ist da mit 3 Infrarot, RF. Es gibt einen TCP-IP-Stack dafür. Man kann sowas fast selber bauen, auch auf Mikrocontroller-Basis. So, diese Einsteckkarten erweitern das. Ich denke mal, die werden so um die 250 Euro liegen. Also je nach Hersteller. Und da habe ich dann die Möglichkeit, wirklich alles mitzumachen. Ich habe den vollen Zugriff aufs BIOS. Und das muss man sich dann tatsächlich so vorstellen, dass ich dort einen eigenen Rechner habe. Das ist wie ein kleiner Rechner mit eigenem Betriebssystem, auf dem ein Server läuft, mit Weboberfläche, SSH-Dienst. Also die Hardware wird auf jeden Fall immer intelligenter. Und die nächsten Erweiterungen sind dann schon von diesen SM-Bussen, das nennt sich dann Power Management-Bus, wo ich dann die Möglichkeit habe, digitale Netzteile zu verwalten. Dort kann ich dann zusätzlich zu diesen Informationen, also nicht nur die Spannung, sondern auch den Verbrauch auslesen und kann Accounting konfigurieren. Kann man sich vielleicht einmal vorstellen, ein Blade-Server, 10, 20 Blades drin, kann das vorher definieren, der darf nur 2 kW nehmen, dann ist da auch Schluss. Wenn ich zusätzliche Blades einstecke, die mehr verbrauchen wollen, geht dann nicht, weil zum Beispiel die Netzteile abgeschaltet sind, da er nur einen bestimmten Verbrauch haben darf. Und auf dmtf.org findet man schon den nächsten Standard, der war dann, denke ich, vom November 2007, SMASH oder SMCLP, System Management Command Line Protokoll, was dann darauf abzielt, eine unabhängige Plattform auf Konsolenebene zu schaffen, womit ich dann Hardware komplett verwalten kann. Alles, was dann darauf aufbaut, dann ist es egal, was ich für ein System habe. Ob es ein Großrechner ist, ein Desktopboard, ein Server, ein Blade Center. Ich kann über dieses Interface dann meine gesamte Hardware geskriptet fernsteuern. Richtig, deswegen die Spezifikationen, die man sich wirklich einmal anschauen sollte, ist nicht zu empfehlen, also weder dieses IPMI over LAN noch diese Remote-Management-Karten, auch wenn die einen Webserver haben, irgendwo ins Netz zu stellen. Auf gar keinen Fall. die Protokolle sind also sehr gut dokumentiert. Das IPMI läuft über UDP, Port 623, wenn man sich das anschaut. Also man kann es leicht wegfiltern. Nur darauf achten, was steht da drin, wo geht das hin, wo kommt das her. Und dann, wenn es von außen war, dann einfach weg damit. Es sei denn, ich möchte das unbedingt, dass ich per NAT, wie auch immer, dann remote auf meine Server zugreifen will.
Das ist etwas auch möglich, zum Beispiel Soundcodec zuzugreifen, weil die auch am PCI hängen.
Also wenn die eine Schnittstelle hat, ja.
Das ist ja, dann zugreifbar alles.
Es kommt darauf an, was ich machen möchte. Also technisch ist da sicherlich eine ganze Menge möglich, auch andere Sachen zu implementieren. Bei diesem Desktop-Board ist das BIOS-Update 16 MB groß. Also ich denke, das fällt auf. Es dauert auch, ich glaube, es waren 4 Minuten. Ich spiele dort eine ganze Menge Software auf. Das läuft dann auch als Log-File durch. Update dies, update jenes. Bitte die nächsten Minuten nicht ausschalten. Also da ist eine ganze Menge drin. Ich habe immer im BIOS die Möglichkeit, diese Funktion komplett abzuschalten. Dann sind sie halt weg. Ich kann es nicht nutzen.
Ja, das Windows kann ja beim nächsten Windows-Update wieder einschalten.
Wenn es aus ist, ist es aus, ne.
Mit der BIOS-Speicher ist ja auch zugreifbar, wenn es ist.
Der lässt sich aber auch mit dem Passwort schützen. Es ist richtig, ich kann über diese Schnittstellen auch Updates fahren, Remote-BIOS-Updates. Das geht, aber das kann ich genauso gut deaktivieren. Wenn ich es abgeschaltet und nicht konfiguriert habe, habe ich ja auch keinen Zugriff mehr drauf.
Ja, aber die Chips, die mir interessiert sind, mit denen kann ich alles machen.
Ich denke mal, der PCI-Kurs-Update ist der kommuniziert so wie die Quartal-C-Kurs mit den Rieser-Lern.de-Punkt, also was auch immer da wirklich weit drauf ist oder die Version dazu. Aber der Gerät an sich läuft, der dann noch mehr Auslauf mit, oder?
Das ist eine gute Frage, auf jeden Fall. Das ist halt der Grund, warum es viele ausschalten. Das ist richtig. Manchmal möchte ich es nicht, aber es erleichtert mir unheimlich die Arbeit, wenn ich ein Problem habe. Wenn der Rechner tatsächlich nicht mehr hochfährt, bin ich froh, wenn ich mich noch remote drauf verbinden kann. Und habe dann eine Shell oder sehe zumindest das BIOS. Wo bleibt der hängen? Ich sehe meine Kernel-Messages. Jetzt mal die Beispiele mit dem Monitor, mit dem angesteckten USB-Stick. Das kann was auch immer sein oder halt eine Netzwerkkarte, die da drin ist. Ich erspare mir ziemlich viel Arbeit und Stress, weil ich sehen kann, okay, der Rechner ist genau an der Stelle hängen geblieben und abgestürzt. Deswegen ist es tatsächlich eine gute Idee, es vielleicht vorher zu konfigurieren. Aber auch aus dem Grund auf jeden Fall in die Spezifikationen schauen, wie sind die Protokolle aufgebaut. Und wie kann ich mich dann auch schützen, dass nur ich mich darauf verbinde und nicht jemand anderes. Bei den Remote, also bei diesen erweiterten Karten habe ich halt SSH und kann andere Sachen abschalten. Da ist dann der Webserver aus und da ist auch das IPMI over LAN aus. Da ist nur zum Beispiel SSH dann offen, was auf jeden Fall schon ein bisschen sicherer ist.
Thema Paranoia bei der Regierung ist ja ganz fein, aber Man kann ja jeden Chip zu irgendwas brauchen, um die passende Software dazu bauen.
Ist ja nicht so, dass es nicht kombiniert nach außen geht, die Verwaltung, sondern eher zum Beispiel Info-Netzwerken. Wenn ich nur eine Firma habe, dann habe ich den Server ganz weit wegstehen im anderen Gebäude und das ist für mich ziemlich ineffizient rüberzubrennen.
Ich habe natürlich immer wahlweise die Möglichkeit, wenn ich einen Rechner habe, der hat noch eine serielle Schnittstelle, dort meine seriellen Konsolen anzuschließen. Gibt es genügend Geräte, 48 serielle Ports, kann ich ein ganzes Rack mit verkabeln, stell da ein Frontend zu hin, kann meine Switch anschließen, habe nur einen Rechner, auf den verbinde ich mich per SSH. Ist eine Frage der Kosten, auf jeden Fall. Will ich mir das leisten, kann ich mir das leisten? Auch diese Hardware muss ich irgendwo managen, anschließen und verwalten.